Ja, heute wollen wir uns ein bisschen mit der Diversität Gottes beschäftigen. Und diese Diversität Gottes, die wird schon deutlich, indem wir, wenn wir über Gott reden, über Gott den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist reden. Also wir reden ja über Gott von diesen drei Personen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die nicht miteinander einfach austauschbar sind oder vermischt werden können. Am vergangenen Sonntag haben wir ja darüber nachgedacht, dass wir als Christen Kinder werden und dass wir über das Kindsein nicht hinauskommen und dass dieses Kindsein, so haben wir es ja in Römer 8 gelesen, dass dieses Kindsein eben etwas damit zu tun hat, oder nicht etwas damit zu tun hat, sondern dass dieses Kindsein in uns dann etwas hervorbringt, nämlich dass wir sagen können, aber lieber Vater, also das ist ja die aramäische Koseform vom Vater, also dass wir sagen können, Papi, lieber Vati. Und darüber kommt man eben auch im Christsein, darüber, wie gesagt, letzten Sonntag haben wir nachgedacht, darüber kommt man im Christsein auch nicht hinaus. Wenn wir über die Diversität Gottes reden, also Diversität heißt ja eigentlich so Verschiedenheit. Man könnte eben auch sagen, so Unterschiedlichkeit. Diversität meint eben, es gibt da diese eine Wirklichkeit und daneben nochmal eine andere Wirklichkeit. Es gibt diese eine Person, es gibt diese andere Person. Wir haben vorhin von Manfred eine sehr persönliche politische Äußerung gehört. Machen wir normalerweise hier nicht. Wir geben auch keine Wahlempfehlung. Das ist seine Meinung. Sehr persönlich, aber man kann das auch noch mal anders sehen. Das ist das, was Diversität dann eben auch meint. Wenn man sich heute... Und ich vermute mal, dass dem einen oder anderen, von daher das Thema auch ein bisschen schwer im Magen liegt, wenn man heute zum Beispiel Bewerbung anschaut, oder Ausschreibung sich anschaut, da steht da, früher stand ja immer männlich und weiblich. Wenn man nur männlich reingeschrieben hat, konnte man ein Problem bekommen, weil dann ging es dahin, dass man verklagt wurde, weil man eben diskriminiert, weil man die Frauen außen vor lässt. Heute ist es so, dann steht dort M und W und D, also männlich und weiblich und divers. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon ein Problem ist, wenn es nicht drin steht, also dass man dann verklagt werden kann auf Ungleichbehandlung. Aber für uns ist das ein bisschen ein fremdes Thema, weil die meisten damit ja gar nichts zu tun haben. Also Diversität hat was damit zu tun, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die von ihrem, ich sag mal, Chromosomenbestand, wo es nicht eindeutig zuzuordnen ist, ob die Männer oder Frauen sind. Es gibt ja dann auch immer wieder dieses Thema, dass Menschen sich in ihrem Körper irgendwie falsch fühlen. Das ist für uns alles immer ein Thema, erstmal, was sehr weit weg ist. Aber es ist auch ein Thema, was zum Leben der Gemeinde dazugehört. Ich habe auch schon, also nicht hier, aber auch Menschen begleitet, die genau, ich sag mal, in diesem Dilemma gesteckt haben. Und das ist eine große Problematik und das ist eine große Schwierigkeit. Und was wir heute unter Diversität verstehen oder das, was wir darunter verbinden, ist eben, dass wir es sehr oft darauf dann beziehen und darüber dann in dem Zusammenhang nachdenken, dass wir das so vor Augen haben, was dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen fremd ist und von daher auch mit diesem Thema so unsere Schwierigkeiten haben. Aber divers heißt erstmal unterschiedlich. Divers heißt erstmal das, was wir im Schöpfungsbericht auch lesen, dass die Schöpfung eben so aufgebaut ist, eben als das eine und das andere. Also im Schöpfungsbericht eben Mann und Frau. Und die ganze Welt, ich hatte da, ist schon ein bisschen her, ja schon mal drüber gepredigt, die ganze Welt lässt sich eigentlich beschreiben mit dieser Zahl 2. Es ist immer das eine und das andere, es ist immer das oben und das unten, es ist immer das rechts und das links, es ist immer das vorne und das hinten. Also immer die Welt, die beschrieben werden kann mit dieser Zahl 2. Wir alle, behaupte ich mal, haben aber die Sehnsucht nach Einheit, tragen die Sehnsucht nach Einheit in uns. Einheit ist eben das, was am Ende dann auch das eine und das andere überwindet. Einheit ist eben das, was wir dann erleben, wenn wir merken, dass das, was das andere ist, uns so nah kommt, dass wir eins damit sind und förmlich verschmelzen. Deswegen verlieben wir uns eigentlich so gerne. Also die Evolutionsbiologen erklären uns ja auch, was das eben mit der Liebe und dann auch mit der Sexualität so auf sich hat und warum das auch so zu unserem Menschsein dazugehört. Stimmt auch alles, aber das ist erstmal eben so diese Sehnsucht und jeder, der verliebt ist oder der sich verliebt oder der dann auch eine Liebesbeziehung lebt, weiß ja, dass diese Einheit, diese Verschmelzung etwas sehr Wesentliches ist, was zum Leben dazugehört. Okay, im Alter beruhigt sich das ein bisschen. Ah. Wer hat sich beschwert? Sehr gut, danke. Okay, das, also ein hoffnungsvolles Zeugnis hier. Es muss aber nicht so sein. Aber das ist, wisst ihr, ja, die Sehnsucht nach dieser Verschmelzung, nach dieser Einheit, die man dann körperlich auch so erleben kann. Also die Frage ist immer, wie komme ich so von dieser Zweiheit hin zu dieser Einheit? Und das ist eben auch die Frage der Diversität. Wie kommt man eigentlich dahin, dass aus diesem Unterschiedlichen eins wird? Die Frage, die man vorher stellen muss, ist eben, was das eigentlich ist mit unserem Menschsein und was das Menschsein ausmacht. Wir erleben heute, also das ist ja das, was wir unter Identität verstehen, wir erleben ja heute, dass wir eigentlich sagen, naja, der Mensch kommt zu seiner Identität, indem er immer mehr auch individuell wird. Der Mensch kommt zu seiner Identität, indem er immer mehr diese Unterschiedlichkeit und diese Eigenheit, gar nicht negativ, also im besten Sinne Eigenheit, heraus dann auch streicht. Ich weiß nicht, oder da gibt es ja unterschiedliche auch Anzeichen für. Ein Anzeichen, was ich so sehe, ist zum Beispiel diese Kunst und diese Kultur des sich tätowieren Lassens. Also Bernhard, du hast ja heute 90. Geburtstag, also du schaust ja auf einige Jahre schon zurück und ich vermute mal, als du so 20, 30, 40 war, da war so eine Tätowierung immer ein Ausdruck für zwei Personengruppen. Die eine waren? Knast. Und die anderen? Seeleute. Also die beiden haben sich tätowieren lassen. Also man wusste gleich, wenn jemand tätowiert ist, naja, irgendwie, also entweder saß er im Knast oder er ist zur See gefahren, sehr häufig auch beides zusammen. Kann man heute ja gar nicht mehr sagen. Also wer sich heute alles so tätowieren lässt, also ist ja, die sind noch nie zur See gefahren und zum Glück saßen die auch noch nie im Knast. Ich glaube, dass diese Kunst und diese Kultur des sich tätowieren Lassens etwas damit zu tun hat, um damit nochmal eben seine Eigenständigkeit, seine Identität so zu beschreiben. Weil das ist ganz gewiss. Also so wie jemand dann tätowiert ist, das gibt es kein zweites Mal. Weil das ist ja auch ein Bild und ein Bild, es wird ja nicht drauf kopiert, sondern ist ja dann auch immer individuell. Und durch so eine Tätowierung kommt auch so eine Einmaligkeit zustande. Es scheint mir so zu sein, dass wir in unserer Gesellschaft, die immer mehr dann auch das vielleicht erschwert oder verhindert, dass Menschen zu ihrer Identität kommen, dass so ein Weg dazu ist, dann auch die eigene Identität irgendwie noch ein bisschen besser zu entdecken oder auszudrücken. Diversität findet man dann eben auch über diesen Weg. Aber die Frage ist, wenn die Sehnsucht in mir eigentlich die Sehnsucht nach Einheit ist und nach Einssein ist, aber das, was wir im Leben leben, immer mehr die Herauskehrung der Individualität ist. Was ist das, was uns dann eigentlich noch zusammenbringt? Was ist eigentlich das, was uns dann noch zusammenhält? Wir erleben, dass wir auch hier an dieser Stelle vor großen Herausforderungen stehen, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Was ist eigentlich das, was Menschen dann miteinander verbindet und dann zusammenbringt? Je mehr, ich meine, Individualität dann auch herausstreiche, desto mehr, und das ist ja auch eine Beschreibung dafür, exzentrischer wird man. Und ihr kennt ja solche Leute dann auch, so Exzentriker, die irgendwie nur irgendwie eigen sind und die das auch immer irgendwie zeigen müssen. Und das ist ja oft auch etwas, was ich sag mal, den Normalos so schwerfällt, denen, die zur breiten Mitte dazugehören, irgendwie so schwerfällt, so diese Exzentriker, die irgendwie so von oben bis unten und von vorne bis hinten irgendwie so deutlich machen müssen, also ich bin ganz anders. Wobei das ja jeder von sich auch eben so behaupten könnte, aber die machen das nochmal eben deutlich. Ich bin irgendwie ganz anders. Das Problem bei der Exzentrik ist, und das sagt schon der Begriff, exzentrisch heißt, dass ich aus der Mitte heraus bin. Und das ist nicht jetzt einfach nur die Mitte der Gesellschaft, dass ich da irgendwie am Rande stehe, sondern Exzentriker haben oft das Problem, dass sie auf der Suche auch nach der eigenen Mitte sind. Und daran wird auch sichtbar dann, dass eben je mehr ich versuche, Identität zu gewinnen durch Individualität, kann es passieren, dass ich mehr und mehr meine eigene Mitte verliere. Und dass ich nicht mehr bei mir bin und bei mir wohne und von daher das Leben eine stets und ständige Herausforderung ist. Geistliches Leben, und das ist auch oft das, was wir erleben in den Gemeinden und ja, dort, wo Menschen dann auch spirituell unterwegs sind. Geistliches Leben hat jetzt nichts damit zu tun, obwohl manchmal eben so getan wird, hat nichts damit zu tun, dass es am Ende darum geht, also ich und mein lieber Heiland. Also wir beiden sind so, da kommt auch keiner dazwischen. Das hat mit geistlichem Leben nichts zu tun. Das Ziel des geistlichen Lebens besteht nicht darin, dass ich am Ende zu einem, ich sag mal, Überexzentriker werde. Dass ich zu jemandem werde, der so nur auf seine eigene Individualität immer wieder hinweist, sondern geistliches Leben ist immer genau diese Bewegung von dieser Individualität hin zu etwas Gemeinsamen, zu etwas Verbindenden. Es gibt in der Bibel unterschiedliche Bilder dafür. Im Alten Testament war das zum Beispiel dieser Begriff Volk Gottes. Also Israel, das Volk der Juden, das war eben so diese Gemeinschaft, wo es eben nicht nur darum ging, ich und mein lieber Heiland, sondern wo unterschiedliche Menschen eben zusammengebunden waren und alttestamentlich, wie gesagt, nannte man das Volk Gottes. Als Jesus in diese Welt hineingekommen ist, hatte er das Reich Gottes genannt. Also Reich Gottes ist eben dieser Lebensbereich, wo die einzelnen unterschiedlichen individuellen Menschen zusammenkommen und das Miteinander leben, die Einheit leben. Und das war für Jesus Reich Gottes. Der Apostel Paulus hat zum Beispiel dann von diesem Leib Christi gesprochen. Viele Glieder, ein Leib. Und dahinter verbirgt sich eben genau das, was Jesus auch gebetet hat. Wenn ihr betet, dann betet doch so. Vater unser im Himmel. Und daran wird eben schon deutlich, dass das geistliche Leben eben sich nicht dahin bewegen sollte oder dass das Ziel geistlichen Lebens eben nicht ist, ja, ich und mein Papi, also wir beiden, und sondern wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser im Himmel. Natürlich gibt es auch die Zusagen dann, ich werde mit dir sein, aber in Matthäus steht es ja auch so, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt nicht, und das ist dann die Geschichte auch mit den Sorgen, dass Gott mich persönlich nicht begleitet, aber das ist nicht das Ziel, ich und mein lieber Heiland, sondern das Ziel ist, wo zwei oder drei zusammen beten, Vater unser im Himmel, da vergegenwärtigt sich dann nochmal auf besondere Weise das, was wir von Gottes Beziehung erwarten, was wir vom Leben her erwarten, und das ist eben diese Einheit. Und zu dieser Einheit kommt man nicht, indem ich, das war früher eben so die Methode, indem ich die Individualität platt mache. Das Ich muss erstmal gebrochen werden, damit wir entstehen können. Das Thema hatten wir auch schon mal. Das hat nichts mit Einheit zu tun. Sondern es gibt nochmal eine andere Weise von Einheit oder einen anderen Weg für die Einheit. Und das ist ein Weg, den Johannes, also der Evangelist Johannes, so beschrieben hat. Und das ist so dieser mystische Weg der Einheit. Ich lese uns nochmal einige Verse aus Johannes 17. Dort betet Jesus zu seinem Papi und er betet so. Ich bitte aber nicht allein für sie, also für die, die dabei ihnen waren, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass sie eins seien, wie wir sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Also, Jesus betet eben hier für uns auch und für dieses Ziel des geistlichen Lebens, das eben darin besteht, dass Einheit werde. Und ja, wir kennen das ja eben von diesem Bild des dreieinen Gottes, drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber sie sind eben eins, also untrennbar, nicht miteinander einfach vermischt, aber untrennbar. Und die Frage ist, ja, Hendrik, wie machen wir das? Was ist das mit diesem Einssein? Johannes beschreibt das eben das ganze Johannesevangelium und die Briefe, die beschreiben das eben mit einem mystischen Weg. Also ein bisschen anders als alttestamentlich das Volk oder dieses Reich Gottes oder eben dieser eine Leib. Johannes beschreibt das ein bisschen anders. Die Frage ist aber, was ist das mit diesem Einssein? Man könnte es auch übersetzen, wobei es nicht ganz ein Äquivalent ist, man könnte es aber auch übersetzen, dieses Einssein mit Ganzsein. Wie gesagt, ist nicht hundertprozentig dasselbe, aber das ist etwas, was wir vielleicht ein bisschen besser verstehen. Der Mensch soll ganz sein. Oder wie Jesus dann auch sagt, und das hat auch eigentlich, vielleicht sollten wir das auch 20 Jahre lang streichen und nicht mehr darüber reden, weil das so viel Unglück und Krankheit über die Christenheit gebracht hat. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Kennt ihr das ja, ne? Was ist, wenn man das liest? Dann geht man erstmal andächtig auf die Knie und denkt, ach du Heimatland. Ich so vollkommen, wie Vater im Himmel vollkommen ist? Und das ist eine unglaubliche Anstrengung, wenn man es falsch versteht. Aber dieses Vollkommensein meint eben nicht perfekt sein. Perfektionismus steht nicht in der Schöpfungsordnung Gottes drin. Also das ist ja das, was wir damit verbinden. Vollkommensein heißt eben eigentlich dieses Ganzsein oder meint eigentlich dieses Ganzsein. Also man kann eben sagen, jetzt bin ich ganz satt oder jetzt bin ich vollkommen satt oder also es ist etwas voll geworden, es ist etwas gekommen, was mich voll gemacht hat. Und Vollkommenheit, wie gesagt, heißt nicht Perfektion, heißt nicht absolute Reinheit in allen Lebensbereichen. Und das ist das, was diese Einheit meint, eigentlich diese Ganzheit und eigentlich dieses Vollkommensein. Und da ist die Bibel relativ eindeutig. Ich finde, da ist die Schöpfung auch vollkommen eindeutig. Ich werde nicht vollkommen und ich werde nicht ganz, wenn ich mehr und mehr herausarbeite, dass ich bei mir bin und dass ich für mich bin, dass ich meine Individualität mit einem dicken Edding unterstreiche und mehr deutlich mache, ich bin anders. Das ist nicht das, was den Menschen ganz macht. Das ist nicht das, was dich vollkommen macht. Das ist nicht das, was dich eins werden lässt mit Gott und mit dem Menschen, sondern das, was uns eins und was uns vollkommen und was uns ganz macht, und das ist das Bild dieser Schöpfung, ist, dass der eine den anderen braucht. Hendrik, ich brauche dich, um ganz zu sein, um vollkommen zu sein, weil ich habe keine Frisur mehr. Du noch? Dann suchen wir uns einen Dritten, dann suchen wir uns einen Dritten und nehmen den dazu. Und versteht ihr das? Vollkommenheit, Ganzsein, Einsheit, Einssein gelingt nicht dort, wo ich sage, also jetzt mache ich mich noch hübscher und noch schöner. Also ich habe heute meine schönsten Manschettenknöpfe rausgesucht, damit ich ein bisschen blitze und blinke. Aber Bernhard, nur für dich, weil wir deinen 90. heute feiern. Aber dadurch werde ich doch nicht mehr ich, indem ich mich mehr herausputze, indem ich meine Individualität unterstreiche. Dann werde ich nur zu einem Exzentriker, der und am Ende zu einem Egozentriker, der seine Mitte verliert und damit ungenießbar ist für sich selber und für den anderen. Der Weg der Bibel ist ein anderer. Und Johannes beschreibt das eben, dass Jesus darum betet, eben, dass wir eins sein sollen, dass wir eine Einheit sein sollen. Wie lebt man das? Wie lebt man das in der Gottesbeziehung? Das Erste ist, dass wir diese Sehnsucht wieder wahrnehmen, weil diese Welt will uns diese Sehnsucht austreiben. Weil, wisst ihr, vom Ursprung her, vom Garten Eden, war es doch genau so. Da musste man nicht irgendwie in die Kirche oder in den Tempel gehen, um Gott zu begegnen. Wie hat das stattgefunden? Abends ging man mit Gott so Seite an Seite durch den Garten Eden und unterhielt sich. Nicht nur mit Petrus, auch mit Gott und unterhielt sich. Und fragt dann so, na, wie war denn dein Tag? Und oh, heute habe ich Tiere erschaffen, die und deiner? Adam, sag doch mal. Diese Einheit, das ist der Ursprung unseres Lebens. Und das lebt in uns, wenn wir zum Beispiel beim Verlieben diese Sehnsucht nach Vereinigung haben. Das kommt daher, das ist nicht nur eine Sache der Evolutionsbiologie, sondern das ist unsere tiefe Veranlagung, dass wir in so einer Einheit gelebt haben. Und wo gehen wir hin? Was ist unser Ziel? Dass wir eine besonders schöne Kirche, einen besonders großen Tempel haben. Das neue Jerusalem sieht ganz anders aus. In dem neuen Jerusalem, da werden wir wieder so leben, das sind ja alles nur Bilder, aber werden wir wieder so leben, wie es damals im Garten Eden war. Da brauchen wir keine Tempel, wo wir Gott anbeten müssen oder wollen oder können, nein, dann sind wir wieder so mit Gott unterwegs, auf du und du. Vati mit seinem Sohn. Und dann kann man sich die unterschiedlichen Dinge auch nochmal erklären lassen. Dann kann man sich nochmal erklären lassen, wie das denn war mit der Wahl und warum du auch Recht hattest, aber warum du auch Unrecht hast. Das ist die tiefe Sehnsucht, die in uns Menschen wohnt, weil diese Einheit unser Ursprung und unser Ziel ist. Darauf gehen wir zu, mit jedem neuen Tag, den wir geschenkt bekommen. Und da sind wir auch mit 90 noch nicht angekommen, sondern darauf gehen wir zu. Bernhard, dieser Tag wird kommen. Du und dein Vater schlendert durch das neue Jerusalem und redet darüber, was das Leben so ist und war. Ich weiß auch nicht genau, worum es gehen wird. Ich weiß, worüber ich mich eventuell unterhalten möchte. Aber wie lebt man das eigentlich im Hier und Jetzt? Es gibt ja unterschiedliche Weisen, wie man miteinander leben kann. Die erste Weise ist, dass man beieinander wohnen kann. Also es gibt noch eine Weise, da wohnt man, also wir hier in Lichtenberg und irgendwelche Leute da drüben in Spandau oder in Hamburg oder in New York, oder also diese, mit denen leben wir eigentlich nicht zusammen, wir bewohnen einen Planeten, aber das ist nicht irgendwie ein Zusammenleben. Die erste Weise unseres Zusammenlebens ist immer die Weise des Beieinanderlebens. Und die kennt ihr, wenn ihr mal so zu euren Nachbarn guckt, wenn ihr in einem großen Haus wohnt mit 100 Parteien und, dann kennt man den anderen irgendwie. Und dann sage ich morgens, schönen guten Tag, Herr Mann, schön, Sie zu sehen und so, aber wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und das ist ja auch das, was man sehr oft erlebt, da liegt jemand wochenlang tot in seiner Wohnung und keiner bekommt es mit. Warum? Weil wir einfach nur beieinander irgendwie sind, aber nichts miteinander zu tun haben. Das ist die eine Weise, wie man auch Gottes Beziehung leben kann. Irgendwie wir leben irgendwie so beieinander. Ja, es ist deine Welt und ich lebe in deiner Welt irgendwie und irgendwie unter einem Dach, aber eigentlich haben wir doch nichts miteinander zu tun. Das ist auch eine Form des geistlichen Lebens. Da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann sagt, was soll denn der ganze Schmuh? Es erfüllt nicht, es macht keine Freude und kann man doch sein lassen. Und die nächste Form ist ja, dass ich nicht beieinander wohne, sondern miteinander. Also Therese ist ja jetzt, also meine Tochter Therese ist ja jetzt nach Wien gezogen und wohnt da mit einem anderen Mädchen in einer Wohngemeinschaft. Und das ist schon etwas anderes als beieinander zu wohnen. Also das ist ein Miteinander. Da weiß man voneinander, da lernt man dann irgendwie die Eltern kennen und man sieht mal den Freund und man merkt, wenn der andere irgendwie traurig ist oder so. Und ja, das ist so ein Miteinander, ist auch hilfreich. Weil dann kann ich mir zum Beispiel die Miete leisten, die ich mir alleine nicht leisten kann. Miteinander zu leben hat an vielen Punkten einfach Vorteile. Okay, ich muss mich auch ein bisschen auf den anderen einlassen. Ich muss irgendwie dann wissen, okay, morgens um 7 muss der ins Bad und der braucht eine halbe Stunde irgendwie. Aber es ist am Ende eine Beziehung, die sehr, sehr hilfreich ist, dieses Miteinander zu wohnen. Man ist an den traurigen Abenden nicht alleine. Aber man kann zur Not auch die Tür zuschließen und sagen, komm, heute will ich mal meine Ruhe haben, bitte. Das ist die zweite Weise. Und ich sage mal, behaupte mal, das ist die Weise, die die meisten Christen leben in ihrer Gottesbeziehung. Dass man so miteinander eben das Leben teilt. Wenn man sich mal so sieht, dann erzählt man mal so ein bisschen, mir geht's so, wie geht's denn dir und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht das, wovon Johannes spricht. Das ist nicht das Ziel der Reise eines geistlichen Lebens. Das Ziel der Reise des geistlichen Lebens ist, und Richard Rohr hat das so beschrieben, ein Ineinanderwohnen. Ein Ineinanderwohnen. Habt ihr eine Ahnung davon, was das sein könnte? Weil das, was man lebt, wenn man, also ich finde diesen Begriff so großartig, das, was man lebt, wenn man ineinander wohnt, ist etwas anderes, wie das, wenn man beieinander wohnt. Ist etwas anderes, wenn man irgendwie miteinander wohnt. Da kann man auch mal darüber reden, eben mir geht's so, mir geht's so. Aber ineinander wohnen, versteht ihr das Bild? Ich kann es auch noch plastischer machen. Ineinander wohnen tust du nicht mit deinem Nachbarn, es sei denn, du bist besoffen und es geht mal. Ineinander wohnen tust du nicht mit deinem Mitbewohner, mit dem du eine WG hast, es sei denn, ineinander wohnen tust du mit den Menschen, mit denen du inniglichste Gemeinschaft haben willst. Mit dem du ganz eng verbunden sein willst, wie es enger gar nicht geht. Mit dem du deine Körpersäfte austauschen willst, wo du riechen und schmecken willst, was der andere und wie der andere ist. Das ist ineinander wohnen. Ineinander wohnen geht, da kann man auch mal sagen, ich gehe mal eine Stunde raus, ich brauche mal, das gehört auch dazu. Aber ineinander wohnen geht nicht, dass man sagt, erzähl mir mal dies, erzähl mir mal das und das war's, sondern beim Ineinanderwohnen geht es ans Eingemachte. Da hat er andere Bedürfnisse in seiner Unvollkommenheit, in seiner Unfertigkeit. Und da kann ich nicht sagen, also für diese Bedürfnisse, Ineinanderwohnen ist die intimste Weise, wie Menschen beieinander sein können. Intimer geht es nicht. Ineinanderwohnen heißt, ich nehme wahr, zutiefst wahr, wie es dir geht und was du brauchst und gebe dir, was du nötig hast und dir selbst nicht geben kannst, um vollkommen, um ganz zu sein. Ineinander wohnen heißt, ich lasse mich ganz und gar auf dich ein. Viele Beziehungen sind eigentlich auch häufig so ein Miteinander wohnen. Gerade wenn man so in die Jahre gekommen ist und dann irgendwann kommt man zu dem Schluss, dass man irgendwie sagt, nee, die Sehnsucht in mir ist irgendwie größer und entweder wir kriegen da wieder was hin oder ich muss mich neu auf die Suche begeben. Denn die tiefste Sehnsucht, die wir Menschen haben, ist diese Sehnsucht nach Einheit, nach Ganzheit und nach Vollkommenheit. Weil wir so losgegangen sind im Garten Eden. Weil das unser Ursprung und unser Ausgangspunkt ist. Und dahin werden wir wieder zurückkommen. Und der Weg, den wir in dieser Welt zu gehen haben, wird nicht dadurch zu einem geistlichen Weg, in dem ich eben auf einmal so tue, als würde ich den anderen eben nicht brauchen. Die Diversität Gottes geht noch einen Schritt weiter. Wir haben es vorhin in der Lesung auch schon gehört. Sie geht so weit, dass Gott sagt, also ich bin Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber ich bin auch dein Mitmensch, dein Mitbruder, deine Mitschwester. Haben wir das noch im Ohr? Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, Schwestern sind auch mit einbezogen, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebe. Punkt. Punkt. Da lässt sich nichts mehr dran löten, da lässt sich nichts rein oder rauslesen. Punkt. Es geht nicht, dass ich Gott liebe und zu meinem Bruder sage, du Blödmann. Es geht nicht. Das ist die Diversität Gottes, weil Gott so unterschiedlich ist, dass er eben nicht nur der heilige alte Mann auf dem Thron ist, den wir anbeten, sondern du bist Gott, der mir begegnet. Du. Und du. Und du. Und du. So ist Gott. So divers. Du bist Gott, der mir begegnet, wenn wir uns sehen. Es ist eine Warnung, die hier ausgesprochen wird. Nicht eine Warnung, um uns fertig im schlechten Sinne zu machen, sondern um uns fertig ganz vollkommen im besten Sinne zu machen. Lasst uns aufhören, den Bruder hinzustellen, als sei er ein Blödmann, denn damit stellen wir Gott hin, als wäre er ein Blödmann oder eine Blödfrau. Hört auf damit. Lasst es sein. Hier in dieser Stadt, hört auf damit. Das geht nicht. Wenn ihr Gott liebt, geht das nicht. Wenn ich Gott liebe, dann kann ich das nicht leben. Und dann merke ich immer wieder, ja, manchmal passiert es doch in meinem Leben. Und das Ganzsein des Menschen erfolgt eben nicht, indem er sagt, jetzt will ich mich noch mal ein bisschen mehr anstrengen, sondern das Ganzsein des Menschen erfolgt in dem Augenblick, wo er sich lieben lässt von seinem Vater im Himmel und das hört. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Für dich habe ich alles gegeben. Das atme ein, das atme aus. Und Johannes ist genau der das nochmal auf seine Weise vermittelt mit seiner mystischen Liebe. Atme das ein und atme das aus. Und dann wirst du dich verwandeln. Und dann wird sich in dir etwas verwandeln. Und dann wirst du auf einmal merken, dass du mit Gott nicht nur irgendwie in so einer fernen Bekanntschaft oder nicht nur so in einem Miteinander lebst, sondern in einem Ineinander verwoben. Vielleicht werden wir irgendwann mal über den Geschlechtsakt nachdenken und darüber, wie sich Gott darin offenbart, in diesem Akt der Liebe. Denn das ist das, was diese Verse meinen. Wenn wir über die Diversität Gottes nachdenken, dann denken wir darüber nach, dass er ganz unterschiedlich ist. So wie wir Menschen auch unterschiedlich sind, auch ohne, dass wir tätowiert sind. Ich weiß, der eine oder andere ist es, aber auch ohne, dass wir tätowiert sind, sind wir alle ganz eigenständig, ganz individuell. Aber das, was uns vollkommen macht, ist das, dass wir miteinander hier Gemeinschaft leben. Eine Gemeinschaft, die sagt, ich liebe Gott und ich liebe dich. Und die nicht sagen kann, naja, ich liebe Gott, aber auf dich kann ich verzichten. Amen.